Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen.
Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie zur internationalen, grenzübergreifenden, neue Galaxien des Denkens erobernden Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde am Dienstag, dem 18. April 2023. Die Bundesrepublik Deutschland ist einer der erfolgreichsten Staaten der Weltgeschichte. Aus Trümmern, aus einem rauchenden Trümmerhaufen errichtet, Phönix aus der Asche, wieder auferstanden. Eine Ostergeschichte, könnte man sagen. Auferstanden fast von den Toten und dann stratosphärisch haben die Deutschen abgehoben. Nicht, weil sie genetisch bevorteilt gewesen wären, wie sich da die Wahnsinnigen des ideologischen, des totalitären Zeitalters das einmal ausgemalt haben mögen. Nein, nicht, dass die natürliche Ausstattung spielt da eine Rolle, sondern die Prinzipien sind entscheidend. Auf welchen Prinzipien errichten Sie einen Staat? Wie organisieren Sie das Zusammenleben einer Gesellschaft? Oder noch präziser formuliert, wie organisiert sich so eine Gesellschaft selber? Und da haben die Deutschen, die bundesrepublikanischen Deutschen, ein paar ganz wichtige Grundpfeiler eingeschlagen. Demokratie, Rechtsstaat, Marktwirtschaft, ein gewisser, verträglicher, maßvoller sozialer Ausgleich und die Möglichkeit, die Chance, die man den Nachkriegsdeutschen gegeben hat, das Beste aus sich zu machen. Das ist der Grund für den Erfolg. Auf der anderen Seite, in der anderen Hälfte des damals geteilten Deutschlands, konnten diese Prinzipien nicht installiert werden. Dort hat man einen Staat auf sozialistischer Grundlage errichtet und dieses Experiment musste scheitern, ist gescheitert und hat einen Trümmerhaufen in wirtschaftlicher und politischer Hinsicht hinterlassen, den dann die Bundesrepublik in einer Wiedervereinigung, die auch ein bewundernswerter Akt ist, gemeistert hat. Das ist die Geschichte von Deutschland. Und das ist keine Herabsetzung der Ostdeutschen. Ich habe allergrößten Respekt vor den neuen Bundesländern, neuen Anführungszeichen, so neu sind sie auch nicht mehr und viele von ihnen sind schon sehr, sehr alt. Jetzt nicht in der kartografischen Abzirkelung, aber sozusagen von den Völkerschaften und Stämmen und Leuten, die dort seit vielen Jahrhunderten leben. Aber die Prinzipien sind entscheidend. Und ein Staat kann zugrunde gehen, wenn er eben diese Prinzipien aus dem Auge verliert. Und Politik ist nicht Raketenwissenschaft. Es ist bekannt, welche Prinzipien erfolgreich sind. Und das sind eben die Prinzipien, nach denen sich die Bundesrepublik nach dem Krieg ausgerichtet hat. Eben Marktwirtschaft, Freiheit, Rechtsstaat, ein gewisser sozialer Ausgleich. Gut, geopolitisch die Einbindung im Kalten Krieg damals in das Westbündnis, das ist nachvollziehbar, da gibt es viele gute Gründe dafür, aber nach dem Wegfall des Kalten Kriegs und auch schon ein bisschen vorher haben die Deutschen darauf hingewirkt, dass hier der Gegensatz der Blöcke abgemildert wird, da haben eben die Deutschen sozusagen den zweiten Turbo gezündet durch ihre ausgleichende Mittelposition zwischen West und Ost. Diese Brückenbildung ist auch meiner Ansicht nach ein ganz großer Erfolgsfaktor. Und heute beobachten wir eine Bundesrepublik, die sich von diesen Prinzipien entfernt in jeder Hinsicht. Sie haben das Ende der Freiheit, der Meinungsäußerungsfreiheit, darüber haben wir gesprochen. Der Sozialstaat, der maßvolle soziale Ausgleich ist zu einem völlig überbordeten Sozialismus, zu einem sozialistischen Staat geworden, der viel zu viel Geld absaugt. Die Mittelposition, das Vermittelnde, das Deutschland eignete, das ist auch preisgegeben worden, jetzt durch eine politisch vorangetriebene Konfrontations- und Kriegsrhetorik, Politik, die von immer mehr Deutschen, das ist mein Eindruck, nicht geteilt wird. Ich finde sie völlig falsch. Ich finde das das Allerletzte. Und es ist beängstigend, dass im politischen Spektrum nur ganz, ganz wenige Leute heute den Mut haben, dagegen anzusprechen, dagegen anzuargumentieren. Die sehen sich dann aufs Fürchterlichste verunglimpft von den politischen Mainstream-Parteien und der Inquisition, das sind die Medien, Das sind die neuen Jesuiten und Dominikaner der Gegenwart. Ich blende jetzt zurück ins Mittelalter. Damals waren vor allem die Dominikaner ja die ganz entschiedenen Träger der Inquisition mit ihren Folterinstrumenten. Und diese Rolle haben heute die Mainstream-Medien und auch das öffentlich-rechtliche Fernsehen übernommen. Und das sind eben Indizien dafür, dass sich ein Land von seinen erfolgreichen Prinzipien entfernt. Die Marktwirtschaft ist in eine Planwirtschaft hinübergeprügelt worden, in eine Planwirtschaft ohne Plan. Grüne, linke Politiker, die sowieso auf Kriegsfuß stehen mit der Marktwirtschaft, die diktieren heute den deutschen Konzernen, in die der Staat schon viel zu sehr hineinregiert und auch hineinregiert hat in der Vergangenheit. Das rächt sich jetzt. Die diktieren jetzt denen die Politik. Man opfert sogar den Lebensnerv einer Energieversorgung auf dem Hochaltar grüner Ideologien. Das ist ein Deutschland, das aus einer Phase des Überflusses, aus einer Merkel-Regierung des Überflusses, die Grundlage hatte damals noch Kanzler Schröder gelegt mit seiner Agendapolitik, aus dieser Wohlstandsverwahrlosung heraus hat man den Blick auf die eigenen Erfolgsprinzipien verloren. Und es sind die Konservativen, in Anführungszeichen, es ist die CDU, die hier eine Führungsrolle gespielt hat in der Demontage dieser Prinzipien, die ironischerweise die CDU selber ja in Deutschland installiert hat, zusammen mit der FDP. Die FDP für mich eine Enttäuschung, weil sie eben nicht die Kraft hat, ihre liberalen Prinzipien durchzuziehen, ist eine Zeitgeistpartei, eine Magenta-Partei, eine Anbiederungspartei, und leider kann ich von diesem negativen Urteil auch den neuen, einstigen Hoffnungsträger der CDU, Friedrich Merz, nicht ausnehmen. Friedrich Merz ist für mich eine Enttäuschung. Er hat es nicht drauf. Das ist meine Einschätzung. Wir haben gestern darüber gesprochen, wie er da außenpolitische Heißluftprediger wie diesen Norbert Röttgen ungehindert einen Unsinn nach dem anderen erzählen lässt, sich sozusagen in einer kalten Kriegsrhetorik einbunkert, die noch kalter kriegsmäßiger ist als im Kalten Krieg, sich die größten kalten Krieger geäußert haben. Das ist nicht mehr zeitgemäß. Die CDU hat da den Bezugspunkt zur Wirklichkeit verloren, die Verbindung zur Realität. Da ist der Wunsch, sich eben bei einem Mainstream anzubieten, mit Meinungsumfragen und Meinungsforschung die eigene Meinung zu entwickeln, das ist so spürbar, und das sind einfach keine Persönlichkeiten, die mit gefestigten Werten und Grundlagen hier in den politischen Ring steigen und auf der Grundlage eben solcher Grundwerte. Sie reden zwar immer von Grundwerten, aber sie haben keine, außer dem Zeitgeist, dem sie alles zu opfern bereit sind. Das sind diese Politiker, die sich immer nur geländegängig und galertartig dann den jeweiligen Zeitumständen anzupassen versuchen. Die einzige Partei, die auf der bürgerlichen, auf der konservativen Seite versucht, hier diese Prinzipien zurückzubringen, das ist die AfD, und die sieht sich dann konsequenter und bezeichnenderweise von den anderen, weil sie eben mit ihrem Latein am Ende sind, mit den übelsten Verunglimpfungen angeschwärzt, mit der Nazi-Keule, und die Kritiker merken gar nicht, dass sie dann die real existierenden Nazis verharmlosen. Das finde ich etwas vom Verrücktesten, diese Nazi-Konjunktur in der heutigen deutschen Debatte. Als ich noch in Deutschland gearbeitet habe, da galt ein Nazi-Vergleich als unstatthaft, weil man immer gesagt hat, das Nazitum, auch die Nazi-Verbrechen, die seien singulär, einzigartig. Man dürfe die nicht inflationär verwässern, indem man überall Nazis entdecke. Aber heute findet eine Nazi-Inflation statt, und der Nazi ist einfach das bequemste Bankrottargument geworden für Politiker, die ihre Fälle davon schwimmen sehen. Und leider ist die CDU, die im Grunde in einer sehr komfortablen Lage gewesen wäre, hier vielleicht das liberal-konservative, das bürgerliche Lager wieder zu einen, sie verpasst diese Chance. Und die Medien machen da mit, sie tragen nicht dazu bei, ein Gefühl für die erfolgreichen Prinzipien Deutschlands zu wecken. Wir haben über Herrn Lanz gesprochen, über seine Talkshow. Die Talkshows, das sind fürchterliche inquisitorische oder Propagandaveranstaltungen, wo einem eine Pluralität vorgegaukelt wird, die gar nicht stattfindet, wo man mit mehr oder weniger Gleichgesinnten immer die gleichen Meinungen wiederkäut und wiederwalzt, eine Wiederkäuerkultur, die nur noch ablöscht. Und auch in der allgemeinen Berichterstattung, achten Sie sich einmal, Politiker, die sich für die Interessen ihres Landes einsetzen, die für liberal-konservative Grundwerte einstehen, die sich für die Meinungsäußerungsfreiheit engagieren, die gegen diesen Gender-Wahnsinn, gegen diesen neuen Biologismus der Geschlechterquoten, gegen die Einschränkung der Freiheit, die für den Frieden sind, die gegen diese Kriegstreiberei sich zur Wehr setzen, die werden in den Medien, in den Mainstream-Medien unisono heruntergestampft, fertig gemacht, heißen sie nun Erdogan, Trump, Berlusconi früher, ein Boris Johnson. Da wird aufs Fürchterlichste verunglimpft, da darf nichts Positives stehen bleiben. Aber wenn Sie Politiker haben, die diese allgemeine Woke- und Political Correctness-Agenda bedienen, dann werden Sie von den Medien mit höchstem Lob bedient. Gestern hat ja Kanzlerin Merkel, Ex-Kanzlerin Merkel, noch einen Orden gewonnen, den höchsten Verdienstorden der Bundesrepublik. Für was eigentlich, habe ich mich gefragt. Ich meine, sie hat am Anfang eine Trumpfkarte ausgespielt, Angela Merkel. Sie hat sich als eine nicht eitle Sachpolitikerin angekündigt und mit dieser Unaufgeregtheit viele Wahlen gewonnen. Das muss man ihr zugute halten. Aber sie hat faktisch das Land nicht regiert, sondern sie hat eben auch mit Umfragen, mit der Ermittlung von Mehrheitsstimmungen, ist sie den Weg des geringsten Widerstands gegangen und hat Weichenstellungen vorgenommen. Stichwort Energiepolitik, Migrationspolitik und auch die ganze Feindseligkeit, die Anfeindung und Verleumdung gegenüber einer AfD und vor allem auch gegenüber den vielen Wählern der AfD in den früheren DDR-Bundesländern, aus denen die Kanzlerin ja stammte, und sie müsste es ja besser wissen, da hat sie sich auf die Seite der politisch korrekten Verunglimpfer, Spalter und Polarisierer geschlagen, und jetzt hat ihr einstiger Partner, Compagnon in der Macht, Frank-Walter Steinmeier, auch den höchsten Verdienstorden verliehen. Zum Glück habe ich da in einigen Zeitungen doch das eine oder andere kritische Wort gelesen. Man fragt sich auch, was das überhaupt bringt mit diesen Orden. Also die Grundbotschaft dieser Sendung ist, dass Sie in Deutschland eine Prinzipienvergessenheit haben in der Politik, einen belagerten Mainstream, ein Parteienkartell von links bis in die bürgerliche Mitte, FDP und CDU, die verteidigen primär ihre Pfründe. Merz ist aber angetreten, um dieser Machtpolitik, der Merkelschen Machtpolitik, eine Absage zu erteilen, aber er führt sie weiter, und die AfD, die hier von der konservativen Seite her versucht, wieder diese Erfolgsprinzipien nach vorne zu bringen, die wird mit der Nazikeule verunglimpft. Das wird sich aber allerdings nicht durchsetzen, wenn die AfD weitermacht. Und wenn sie einfach bei der Sache bleibt, dann wird diese Partei immer erfolgreicher werden. Und das ist nicht ein Alarmzeichen für die deutsche Demokratie, sondern das ist Demokratie, wenn eben die Partei, die vielleicht ein attraktiveres Prinzipienangebot bereithält, die sich eben vertieft auseinandersetzt mit der Frage, was müssen wir tun, um ein Land, das seinen Kurs verloren hat, wieder auf den Erfolgskurs, auf die Erfolgsspur zurückzubringen, und zwar auf die Erfolgsspur der letzten 50 Jahre, ja, dann wird das an den Wahlurnen früher oder später belohnt werden müssen. Also die Tiefgründigkeit der Auseinandersetzung der eigenen Politik gegenüber der Oberflächlichkeit dieser Zeitgeist-Surfer, die wird sich durchsetzen, weil der Wähler ist schlauer als das, was die Politiker, vor allem die Mainstream-Politiker, vom Wähler halten. Bemerkenswert ist, dass ein Thema überhaupt nicht zur Sprache kommt, das ich bemerkenswert finde. Sie haben mitbekommen, diese Pentagon-Leaks, und da ist ja ein ganz junger Mann als Whistleblower hervorgetreten, und diese Pentagon-Leaks erinnern mich etwas an die Pentagon Papers von Daniel Ellsberg in den 60er Jahren, als dieser Mitarbeiter der Rand Corporation ein vertrauliches Papier der amerikanischen Regierung über den Vietnamkrieg öffentlich gemacht hat in der New York Times. Und in diesem Papier sind Diskrepanzen sichtbar geworden zwischen der offiziellen Rhetorik der Regierung und dem tatsächlichen Verlauf des Kriegs in Vietnam. Und dieser Daniel Ellsberg, der wurde dann von der Konservativen, natürlich von der Nixon-Seite, von der Nixon-Regierung hart angegriffen, während er aber als in den progressiveren Kreisen, auch in journalistischen Kreisen, als vorbildlicher Whistleblower gefeiert wurde. Heute interessant, der Mann, der diese Pentagon Leaks ermöglicht hat. Dieser junge Mitarbeiter des Militärs, des Pentagons, dieser Herr Teixeira, wie man ihn ausspricht, der wird jetzt fertig gemacht. Der wird kritisiert und nun kommt auch heraus, dass Journalisten der Mainstream-Medien dem Justizministerium geholfen haben, um diesen Whistleblower ans Messer zu liefern. Jetzt muss ich das einmal vorstellen, dass entlarvt ja, das erhält, das entstellt zur Kenntlichkeit die Rolle der Medien heute als Steigbügelhalter, als devote Hilfsknechte der Macht. Die Medien, die immer wieder vorgaukeln, sie seien im Grunde die vierte Gewalt im Staate, haben sich mit den Regierungsgewalten längst verbündet, um die auf Ungereimtheiten in der Regierungspraxis hinweisen, um die fertig zu machen. Also das ist sehr, sehr interessant und achten Sie sich auch hier, unsere Medien, die deutschen Medien, stampfen diesen Whistleblower runter, der wird da als Angeber verunglimpft, der wird da als Bluffer und wird einfach menschlich angegriffen, ad personam, damit man nicht darüber reden muss, was diese Pentagon-Leaks eigentlich offenbaren, nämlich, dass das meiste von dem, was wir über den Kriegsverlauf zu hören bekommen, in den Mainstream-Medien falsch ist. Die Ukrainer haben nicht die Fähigkeit, eine Gegenoffensive zu machen. Die Russen werden auch als stark geschwächt dargestellt. Und vor allem ist ruchbar geworden, dass die Amerikaner mit also sehr, sehr vielen Spezialisten und auch andere NATO-Staaten ganz tief drin sind, bereits in diesem Krieg, was sie natürlich offiziell abstreiten. Und das wäre ja viel brisanter, diese explosive Nachrichten hier aufzuarbeiten, aber stattdessen gehen die Medien auf den Überbringer der Botschaft, der schlechten Botschaft los. Der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, Christoph Heusgen, hat mehr Anstrengungen des Westens für die Ukraine bei der Abwehr des russischen Angriffs gefordert, schreibt er in einem Gastbeitrag für den Tagesspiegel, Zitat, das gegenwärtige Niveau schrittweiser und zögerlicher militärischer Unterstützung wird nur ein Patt auf dem Schlachtfeld bewirken. Wir müssen in unserer Hilfe für die Ukraine aufs Ganze gehen. Also das ist der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, der hier sozusagen ins Horn der totalen Konfrontation bläst. Die Münchner Sicherheitskonferenz unter dem Direktor Heusgen ist eine Münchner Unsicherheitskonferenz. Man muss diesen Mann als eine Gefährdung für den europäischen Weltfrieden bezeichnen mit solchen Parolen. Und es ist auch widersprüchlich, was er sagt. Es geht hinten und vorne nicht auf, denn gleichzeitig hält er fest, dass die Russen alle ihre Ziele verfehlt hätten. Die Russen seien eigentlich am Ende. Ja, wenn die Russen am Ende sind, wieso musst du dann den Krieg eskalieren? Man musste dann aufs Ganze gehen. Und die Leute sind nicht dumm, meine Damen und Herren. Die merken das, wenn Leute in der Öffentlichkeit einen derartigen Unsinn erzählen. Schuld soll der Klimawandel sein. Die ARD erklärt Gewalt in Freibädern mit der Hitze, wie die Medien die Realität umdeuten. Dazu habe ich mich vor etwa 2 Wochen geäußert auf Servus TV. Tatsächlich, diese Gewaltexzesse in deutschen Freibädern werden von deutschen Mainstream-Medien als Ausfluss des Klimawandels bezeichnet, damit man nicht über die verderbliche, verheerende Masseneinwanderung reden muss und die Verantwortung der jetzt amtierenden Politiker bei diesem Missstand. Also auch hier die Medien als Verbündete des Staates, als Verbündete der Regierenden in der Benebelung, in der Bemäntelung von Problemen, unter der sehr viele Menschen konkret zu leiden haben. Die Massenmigration nach Europa sprengt alle Grenzen. Italien hat die Notbremse gezogen bzw. den Notstand ausgerufen. Auch das ein Grund, warum Frau Meloni allerdings nicht mehr so schrill wie noch vor kurzem von den Mainstream-Journalisten aufs Übelste verleumdet wird. Dann hier das tägliche, gib mir das tägliche Putin-Bashing, hier das Feuilleton der Neuen Zürcher Zeitung. Ja, ich habe Putin einen Wahnsinnigen und einen Verbrecher genannt. Schon bemerkenswert, wie die Zeitungen hier sich freiwillig gleichschalten. Ja, wir kennen ja die Position, die hier bis zum Abwinken immer wieder reproduziert wird. Mich würden einmal Stimmen interessieren, die Putin nicht als einen Wahnsinnigen bezeichnen. Ich habe vor einigen Wochen mit dem ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban gesprochen, der aus einem Land kommt, das sehr unter den Russen gelitten hat. Und es ist eine Frechheit, den Ungarn da irgendwelches Appeasement gegenüber Russland vorzuwerfen. Viktor Orban ist für mich einer der großen, überragenden Realisten in der europäischen Politik. Und Orban sagt mir, Entschuldigung, und Orban sagt mir, dass Putin, er habe ihn noch kurz vor dem Kriegseskalation gesprochen, Putin mache auf ihn einen unveränderten Eindruck. Sehr kontrolliert, sehr rational, also nichts von einem Wahnsinnigen. Aber die Medien versuchen hier dieses Monster heraufzubeschwören. Mit dem Ziel natürlich, die Leser zu radikalisieren, sie zu manipulieren, sie für eine bestimmte Politik empfänglich zu machen, damit eben die Zustimmung, damit die Emotionen hochkochen. Und das ist gefährlich. In einem Krieg haben sie sowieso immer viel Emotionen. Da müssten die Zeitungen Gegensteuer geben, da müssten sie diese Lava etwas eindämmen. Aber sie machen das Gegenteil und damit entlarven sie sich erneut als Stiefelknechte der Macht. Die politische Korrektheit marschiert voran. Auch das ein Thema, gehört natürlich auch in den Komplex, den ich am Anfang erläutert habe, diese sprachpolizeilichen Maßnahmen. Sie lesen jeden Tag darüber, dass man bestimmte Worte aus Büchern herausstreicht. Man darf Negro nicht mehr sagen in amerikanischen Büchern, Neger. Das muss alles herausgestrichen werden, auch aus Büchern, die das im damaligen kulturellen Kontext das Wort verwendet haben. Es werden Häuser umgepinselt, es müssen Denkmäler geschliffen werden. Das ist alles der Versuch, das freie Denken und auch die Geschichte auszulöschen von einer, ja, militanten, letztlich linken Gruppierung oder von Leuten, die da in dieser linken Bevormundungsblase drin sind und den Leuten immer mehr die Freiheit, frei zu denken und frei zu reden, wegnehmen wollen, sie auch einschüchtern möchten. Und dagegen gilt es, sich zur Wehr zu setzen, meine Damen und Herren. Und damit sind wir am Ende der heutigen Sendung auch schon angelangt. Ich habe mein Tagessoll abgearbeitet hier. Ich glaube, die Nachrichtenlage ist aufgeschafft, wie wir sagen. Und ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Bleiben Sie dabei. Morgen sehen wir uns wieder. Weltwoche Daily und auch auf unserer Website immer wieder aktuelle Kommentare. Verpassen Sie nichts. Bleiben Sie dran. Die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt.
Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen.